Lehrer haben so eine Macht über dein Schicksal.
Wenn ich an die Zeit im Gymnasium zurückdenke, habe ich da auch manchmal das Gefühl gehabt, dass du von manchen Lehrern einfach auch ein bisschen anders behandelt wurdest, als jetzt deine deutschen Mitschüler behandelt wurden.
Ich hatte einen Lehrer in Mathe. Ich schwöre es dir, ich musste zu Pythagoras werden, damit der mir eine 1 gegeben hat. Andere haben nur für Anwesenheit 1+1, hat er schon gesagt.
Super. Waren die anderen aber alles deutsche Kinder?
Ja, ganze Klasse meldet sich, er nimmt aber nur diese Deutschen dran.
Meine Mutter damals hat die Empfehlung bekommen, dass ich doch auf die Hauptschule gehen sollte, nach der Grundschule, einfach weil, ich zitiere das jetzt einfach mal, ja, weil wir in Deutschland halt auch Bäcker, Putzkräfte und sowas brauchen.
Mit deinem Namen und deiner Herkunft kann ja eh nichts aus dir werden. Wenn der Lehrer dich einmal auf den Kieker hat, dann kann er dich auch komplett auseinandernehmen. Die Machtdynamik ist so
100%, ja. Meine Mutter war raus, wenn es darum ging, mir bei Hausaufgaben zu helfen. Wie willst du dann als Kind irgendwie das alleine hinkriegen von zu Hause? Oder wie sollen die Eltern das machen? Was geht ab, Friends? Willkommen bei Was würde Baba sagen, dem Most Relatable Podcast Deutschlands mit mir, Anni, und
Was geht ab?
Ihr wisst, hier sprechen wir immer über die Dinge, die euch am Herzen liegen, und heute sprechen wir über ein Thema, das mich lange betroffen hat und das mir sehr am Herzen liegt, nämlich Benachteiligung im Schulsystem. Ich habe es selbst erlebt, dass nur weil ich Türkin bin, ich von Lehrern nicht gefördert wurde und dass ich eigentlich quasi direkt abgeschrieben wurde. Und ich weiß, sehr vielen von euch geht es genauso. Und auch Statistiken zeigen, dass Kids mit Migra-Hintergrund oft echt schlechter in der Schule abschneiden als Kids ohne Migra-Hintergrund.
Die Frage ist ja eigentlich, warum? Was sind die Gründe? Liegt es daran, dass wir keinen Bock auf Schule haben und wir sind alle Problemkinder? Oder werden wir vielleicht doch systematisch benachteiligt? Liegt es vielleicht nur an unserem Hintergrund oder aber auch, das ist richtiges Deutsch, an der Tatsache, dass viele halt aus Arbeiterfamilien kommen, nicht aus den besten sozialen, monetären Verhältnissen. Das sind, glaube ich, alles Fragen, die spielen damit rein, und wir versuchen heute mal ein bisschen Licht in das Ganze zu bringen, aber natürlich auch unsere Erfahrungen damit zu teilen.
Genau.
Damit wir das Ganze auch nochmal auf ein neues Expertenniveau heben, haben wir uns auch noch einen Rassismus- und Bildungsforscher, nämlich Professor Dr. Karim Feridouni eingeladen, der uns nochmal die Insights im Bildungssystem und zu Rassismus im Bildungssystem erklären wird.
Hallo, mein Name ist Karim Feridouni. Ich bin Professor für die Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. Ich bilde Politiklehrkräfte aus und meine Arbeitsschwerpunkte sind Rassismuskritik, Diversitätssensibilität und politische Bildung in der Migrationsgesellschaft. Und warum ich bei dem Podcast mitmache, ist, weil das deutsche Schulwesen viele Dinge macht, die nicht förderlich sind für viele Schülerinnen. Viele Schülerinnen bleiben hinten über und das Potenzial von vielen Schülerinnen wird eben nicht genutzt durch das deutsche Schulwesen. Und vielleicht können wir in diesem Podcast auch darüber nachdenken, was verändert werden könnte, damit das deutsche Schulwesen alle Kinder mitnimmt.
Wenn ihr uns feiert, wenn ihr dieses Thema super spannend findet, dann schreibt gerne eure Erfahrungsberichte unten, wenn ihr auf YouTube seid, in die Kommentare. Ihr könnt auch bei Spotify kommentieren. Wenn ihr dann schon mal dabei seid, uns ein bisschen Liebe zu schenken, lasst einen Daumen hoch da, 5 Sterne auf Spotify, aktiviert die Glocke, dass ihr auch keine Folge verpasst, und ganz wichtig, abonnieren und followen. Wir haben das unter unserem eigenen TikTok gesehen, als Amal über ihre Erfahrungen mit Schule gesprochen hatte. Die war in der ersten Folge zu Gast. Und es gibt aber auch noch ein anderes TikTok-Video, was das Ganze auch nochmal ins Rollen gebracht hat, warum wir das unbedingt hier besprechen wollten. Also gucken wir mal rein.
Okay, Freunde, ich habe heute Morgen endlich, nach keine Ahnung über wie viel Monate lang warten, mein Abschlusszeugnis vom Studium aus dem Briefkasten gefischt. Wie ihr sehen könnt, habe ich meinen Master in Politikwissenschaft mit einer 1,2 absolviert. Zu meiner Person, ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich bin mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich wurde direkt in die 2. Klasse geschickt und habe nach der 4. Klasse die Empfehlung ausgesprochen bekommen von meinen LehrerInnen, dass ich auf die Hauptschule gehen soll. Letztendlich wurde es aber die Förderstufe. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dieses Schulkonzept gibt es inzwischen gar nicht mehr. Die Förderstufe ist einfach nochmal so ein Zwischenstopp. Es ist konkret die 5. und 6. Klasse und danach kriegst du nochmal ausgesprochen, wie dein Bildungsweg weitergeht. Also ob du aufs Gymnasium gehst, auf die Realschule, auf die Hauptschule. Weil ich einfach noch nicht so lange in Deutschland war, mein Deutsch nicht so gut war, ich übertrieben schlechte Noten in der Grundschule hatte, wurde ich eben auf diese Förderstufe geschickt und da wiederum hatte ich wieder ziemlich gute Noten. Nach der 6. Klasse habe ich aber nichtsdestotrotz die Empfehlung ausgesprochen bekommen von meinem Klassenlehrer, dass ich auf die Realschule gehen soll. Da ich aber nur 1 und 2 in meinen Zeugnissen hatte, waren meine Eltern ja irgendwie nicht ganz d'accord mit dieser Entscheidung. Im Gegensatz zu der 4. Klasse, wo KlassenlehrerInnen dir eine Empfehlung aussprechen, war dieses Aussprechen ab der 6. Klasse verbindlich. Also wenn der Lehrer oder die Lehrerin gesagt hat, hier, du musst jetzt auf die Hauptschule danach, dann musstest du auf die Hauptschule danach. Also das war nicht wie in der vierten Klasse empfiehlt. Meine Eltern hatten inzwischen sich einen Freundinnenkreis aufgebaut, hatten Leute, die das deutsche Bildungssystem viel, viel besser verstanden haben als sie und auch als damals, als ich noch in der vierten Klasse war. Und sind dann in Austausch mit ein paar Leuten gekommen. Alle waren so, warum soll sie nicht aufs Gymnasium? Long story short, war dann so ein kleines Hin und Her. Und letztendlich wirklich mit ganz viel Diskussion, mit ganz, ganz vielen Gesprächen, auch mit der Schulleitung, haben es meine Eltern irgendwie geschafft, es durchzukriegen, dass ich auf das Gymnasium gehen kann. So, ich war dann auf dem Gymnasium. Ich habe mein Abitur gemacht. Mein Abitur mit einer 2,8 bestanden. Mein Bachelor in Politikwissenschaft mit einer 2,2 bestanden. Und ich habe jetzt meinen Master mit einer 1,2 bestanden. Je mehr ich drüber nachdenke, desto krasser finde ich das. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich kein Einzelfall bin. Und es gibt tausende Migra-Kids, die von ähnlichen Situationen berichtet haben. Ich wollte einfach an dieser Stelle nur meine Props an alle aussprechen, die trotz all dieser Hürden und Steine, die uns in den Weg gelegt wurden, ja, ihren Bildungsweg gegangen sind und trotz dieser krassen Ungleichheit im Bildungssystem es geschafft haben.
Erstmal, wenn du diese Folge siehst, stabil, gut gemacht. Wir sind stolz auf dich. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht, ein bisschen strange.
Ja, wir sind stolz auf dich.
Ja. Fühlst du, was sie sagt?
Ich fühle es 100%, weil ich ehrlich gesagt irgendwie dieselbe Erfahrung gemacht habe. Auch was wir studiert haben, ist einfach das Gleiche.
Okay, fangen wir bei null an. Was hast du für eine Erfahrung gemacht? Weil jetzt kennt ja nicht jeder genau alles, was passiert ist.
Ja, also ich war auch auf der Grundschule und ich war echt eigentlich, ich war so eine Streberin. Also im Vergleich vor allem zum Gymnasium war ich echt so voll hinterher und voll motiviert, was irgendwie aus mir zu machen und in der Schule gut zu sein. Und ich hatte eigentlich auch nur gute Noten. Das Einzige, wo ich vielleicht ein bisschen schwächer war, war Mathematik. Das war noch nie so meine Stärke, aber so Deutsch und so alles, was mit Sprachen zu tun hat, war ich immer voll gut. Und auch ich habe die Empfehlung bekommen, beziehungsweise meine Mutter damals hat die Empfehlung bekommen, dass ich doch auf die Hauptschule gehen sollte nach der Grundschule. Einfach weil, ich zitiere das jetzt einfach mal, ja, weil wir in Deutschland halt auch Bäcker, Putzkräfte und sowas brauchen und nicht jeder aufs Gymnasium gehen kann und nicht jeder studieren kann. Auch bei mir ganz, ganz viele Gespräche stattgefunden, ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit geleistet, vor allem von meiner Mutter aus, also weil die war wirklich sehr hinterher, dass ich irgendwie aufs Gymnasium kann, der war das sehr, sehr wichtig. Und dann aufs Gymnasium gegangen und dann Politikwissenschaften studiert.
Hast du das damals mitbekommen, als du von der Grundschule aufs Gymnasium bist? Und was hat das mit dir gemacht?
Ich habe das damals nicht mitbekommen. Meine Mutter hat das bewusst nicht so an mich rangelassen, weil sie einfach mich nicht demotivieren wollte, weil sie einfach mich nicht runterziehen wollte, weil sie genau wusste, dass das mich, dass das auch meine Wahrnehmung von mir selber wahrscheinlich ein bisschen trüben würde und sie das einfach nicht zulassen wollte. Sie hat mir das dann erst erzählt, als ich, glaube ich, so schon auf dem Gymnasium war, aber schon in der Oberstufe. Da hat sie mir das erzählt. Also die wollte mir das bewusst nicht sagen. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, nee.
Ja, man erinnert sich ja auch damals. Wenn Leute ja, so, es gab so diese Elite-Schüler, die auch im Gymnasium waren.
Ja, safe.
Und du hast auch, man hat sich so identifiziert damit. Mhm. Und wenn du dann aber einfach so diesen Stempel bekommst, Hauptschüler, wenn du eigentlich fies nicht smarter, weil Hauptschüler nicht smart, sondern einfach schulisch besser bist, bist du quasi so in diesem Jugendranking, bist du direkt unten durch.
Safe, 100%.
Krass, dass sich deine Lehrer da keine Gedanken gemacht haben.
Nee, aber ich habe das Gefühl, das ist doch oft so, oder? Also hast du die Erfahrung nicht auch schon irgendwie gemacht?
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, also dass auch meine Lehrer mir in der Grundschule nicht zugetraut haben, dass ich aufs Gymnasium gehen soll.
Sehr viele von uns, ne?
Ich wurde vor einigen Jahren eingeladen, um an meiner alten Schule, wo ich Abitur gemacht habe, einen Vortrag zu halten. Und dann bin ich beim Vortragsort angekommen, an meiner alten Schule. Und dann habe ich meine alte Grundschullehrerin gesehen. Und die Grundschullehrerin, das weiß ich bis heute noch, hat mir eine Übergangsempfehlung gegeben, bedingt realschultauglich. Und dann hat sie mich total überschwänglich begrüßt und so weiter. Und dann hat sie gesagt, wow, ich bin total stolz. Ich habe in der Zeitung gelesen, Professor Dr. Karim Firaidouni kommt hier hin und ich musste unbedingt kommen. Du warst einer meiner besten Schüler. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und dachte so, das kann eigentlich nicht so stimmen, wie ich das im Kopf habe und wie sie das im Kopf hat. Ich mache der Frau jetzt gar keinen Vorwurf. Ich glaube, dass das Schulsystem tatsächlich von Lehrkräften Dinge verlangt, die wir gar nicht einlösen können. Also diese Frau musste einer Person, die vielleicht Deutsch erst in der Schule gelernt hat oder im Kindergarten gelernt hat, musste sie jetzt Schulsprache beibringen, Fachsprache beibringen, weil wir zu Hause vorne nicht Persisch gesprochen haben. Und diese Zeit des Beibringens war viel zu kurz, denn die musste nach 3,5 Jahren in der Grundschule entscheiden, Okay, wird Karim jetzt Akademiker oder nicht? Geht er aufs Gymnasium, Gesamtschule oder vielleicht auch Realschule? Und sie hat sich eben dafür entschieden, mir eine bedingte Realschulempfehlung zu geben. Ich mache hier keinen Vorwurf, sondern mein Vorwurf gilt dem deutschen Schulwesen. Wir müssen das deutsche Schulwesen wirklich verändern, weil niemand kann als Lehrkraft ahnen, ob Karim jetzt irgendwie die Realschule schafft oder nicht schafft, ob er danach weitermachen will oder nicht. Und ich glaube, wir sollten den Lehrkräften auch die Möglichkeit bieten, tatsächlich an das Potenzial von SchülerInnen zu glauben. Denn wenn du mich fragst, was ist das Wichtigste, was ich am deutschen Schulwesen verändern würde, dann würde ich sagen, die frühzeitige Selektion nach Klasse 4 und 6, die würde ich aufheben, weil das bringt gar nichts.
Kriegen ganz viele und man sieht ja, es liegt jetzt nicht daran, dass wir schulisch irgendwie so viel schlechter waren, sondern es ist halt oftmals einfach ein Name, die wissen irgendwie, Vater ist Araber oder Eltern sind türkisch oder whatever so und dann merken die, denken die sich, glaube ich, wirklich das so. Wir wollen, ich glaube, das ist, ich glaube einfach, es ist Rassismus. So. Ich
Ja,
bin.
in dem Fall, wenn es dann wirklich so danach geht, also was für einen Namen du hast und woher du kommst, ist es das ja auch genau.
Ja, aber ich glaube, es ist auch noch, ich glaube, es ist sogar noch tiefer gehender Rassismus. Ich glaube wirklich, es ist so ein bisschen tiefer gehender Rassismus, weil es gibt sicherlich Lehrer, die sich denken, nee, ich will nicht, dass das Elite-Menschen irgendwie werden.
Ja, denke ich auch,
Das
ja.
ist so Kleinhalten. Und du bist so jeder Rassist in seinem Maße hält ja Leute klein und wenn die Möglichkeit haben, Anni, so kommt ja auch so ein Kommentar her. In ihrem Kopf haben sie dich abgespeichert gehabt als, ah ja gut, Türkin, Frau, da haben wir ja, wir brauchen auch Bäckerinnen oder
Ja,
Putzkräfte oder
glaube ich
whatever.
auch.
Das deutsche Schulwesen hat ein Rassismusproblem, die deutsche Polizei hat ein Rassismusproblem, der Gesundheits- und Arbeitsmarkt hat ein Rassismusproblem. Also Rassismus ist ein Strukturierungsmerkmal des deutschen Schulwesens.
Wenn ich an die Zeit im Gymnasium zurückdenke, habe ich da auch manchmal das Gefühl gehabt, dass du von manchen Lehrern einfach auch ein bisschen anders behandelt wurdest, als jetzt deine deutschen Mitschüler behandelt
Safe.
wurden.
Ganz kurz zur Gymnasialquote, weil das ja immer eine Rolle spielt. 43% der Schülerinnen ohne Migrationshintergrund, also Matthias, Annika, gehen auf ein Gymnasium und mit Menschen mit Migrationshintergrund sind es nur knapp 30%. Also die
Krass.
Statistik ist da.
Also dazu würde ich sagen, dass das Gymnasium nicht der einzige Ort ist, um Abitur zu machen. Ich habe andere Zahlen, die ich gerne euch nennen würde. Also wenn wir uns die Schulabschlüsse von 20- bis 29-jährigen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund anschauen aus dem Jahr 2022, dann können wir feststellen, Menschen ohne Migrationshintergrund haben im Jahr 2022 zu 49% das Abitur in der Tasche gehabt. Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren worden sind, zu 37%. Also 49% gegenüber 37%. Da gibt es natürlich einen Unterschied. Und der Unterschied hat seine Ursache beispielsweise darin, was ich gerade schon eingangs erwähnt habe. Also es gibt nach wie vor große soziale Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Und wenn Personen die Spielregeln beispielsweise des deutschen Schulwesens nicht kennen, dass beispielsweise ich ohne die Zuhilfenahme meiner Eltern nicht weiterkomme in der weiterführenden Schule, dann haben wir eben solche Unterschiede. Oder Rassismus spielt auch eine Rolle. Es gibt unterschiedliche Studien, die darauf be die belegen konnten, dass Kinder mit Migrationshintergrund trotz gleicher Leistung schlechtere Noten bekommen. Auch das Schulsystem spielt eine Rolle innerhalb des deutschen Verbands, also innerhalb der bundesdeutschen Gesellschaft. Das bayerische Schulsystem ist selektiver als das nordrhein-westfälische Schulsystem, weil es keine Gesamtschulen gibt in Bayern. Es gibt nur 5 Gesamtschulen in Bayern, während in Nordrhein-Westfalen über 300 Gesamtschulen existieren. Gesamtschulen haben niemals G8 mitgemacht, also Abitur nach 12 Jahren, sondern sie haben immer den Schülern mehr Zeit gelassen. Also es gibt unterschiedliche Gründe dafür, warum die Abiturquoten so unterschiedlich sind. Was ich aber sagen kann, in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben Kinder mit Migrationshintergrund aufgeholt. Das heißt, sie haben bessere Schulabschlüsse erworben.
So, sagt jetzt nicht, das denken nur Anni und Marcel und die paar TikTok-Leute, das sind schon, also Mathematik und Wissenschaft steht dahinter und Studien zeigen das ja auch. Wenn ich mir in meinen Freundeskreis alleine umgucke, es klingt so platt, weil man denkt irgendwie, das ist so eine vereinzelte Wahrheit. Ungelogen, ich kenne keinen Deutschen, der jemals auf einer Hauptschule war.
Echt?
Ich kenne keinen Deutschen. Also ich bin auch in München aufgewachsen, vielleicht liegt es auch daran. Aber der Großteil waren Abu, Walid, Samim. Es waren immer so diese Namen, die auf die Hauptschule mussten. Und ganz viele, die sind ja in Deutschland geboren, mussten dann aber auch immer erst diesen komischen langen Bildungsweg gehen. Hauptschule, dann da viel zu gut sein für die Hauptschule, dann doch wieder aufs Gymnasium gehen.
Oder Realschule noch dazwischen.
Und einfach so Jahre verlieren.
Ja, ja, und dann sich so quasi hocharbeiten. Also so, ja. Bis du dann endlich mal dein Abitur hast und dann endlich studieren darfst. Oder dein Fachabi, wo du ja auch nicht überall studieren darfst. Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe sogar einige Freunde, die das machen mussten, also die wirklich diesen langen Weg gehen mussten, weil die Eltern da halt sich jetzt nicht, also weil die Eltern einfach geglaubt haben, was denen da gesagt wurde. Oder manche Eltern können ja auch gar nicht so richtig dagegen argumentieren, weil die zum Beispiel auch nicht richtig Deutsch sprechen können.
Ja, und das Ding ist ja auch gerade, wenn man, jetzt mal, also ich kann jetzt für meine Familie sprechen, aber ich kenne auch viele andere, wenn ich es jetzt erweitern wollen würde. Dieses Konzept Schule, Lehrer und dann noch so Direktoren, es hat ja so eine gewisse Autorität. Und gerade wenn du vielleicht jetzt nicht aus Deutschland kommst oder hier nicht aufgewachsen bist oder erste, zweite Generation bist, du denkst noch, das ist wie Polizei, so, du denkst, es ist voll autoritär und da hört man drauf. Und wenn dann der Lehrer zu dir kommt und sagt, lieber jetzt insert Marcells Vaters Name, ihr Sohn soll nicht auf das und das Schule gehen, er denkt sich, ja okay. Wenn der Lehrer sagt, dann soll so sein.
Das hat meine Mutter zum Beispiel auch bei vielen Sachen, die die Lehrer gesagt haben, echt immer geglaubt. Aber in dem Fall hat sie sich dann wirklich für mich eingesetzt und war überzeugt, nee, dieses Mädchen gehört nicht auf die Hauptschule. Mhm. Also die hat auf jeden Fall eine bessere Bildung verdient. Aber du hast auf jeden Fall recht. Also auch bei anderen Sachen weiß ich, dass meine Mutter da auch immer so war, ja, wenn der Rektor oder der Lehrer das sagen, dann ist das so.
Lass uns unsere Thesen einführen. Wir haben natürlich wieder 3 Thesen für euch mitgebracht, die das ganze Thema so ein bisschen aufschlüsseln sollen. Das soll ja nicht nur um unsere Geschichten hier gehen. Ich würde sagen, ich beginne mit der ersten These. Eine Annika und ein Tim können noch so schlecht abschneiden in der Schule. Sie werden immer besser sein als ihre Mitschüler Fatma und Murat. Da können sie eigentlich machen, was sie wollen.
Ja, ich stimme dem schon zu, aber ich weiß nicht, ob das immer so ist, ehrlich gesagt. Weil ich einfach auch, zumindest aus meiner Erfahrung weiß, dass es auch zum Beispiel Deutsche gab, die sich jetzt nicht so viel Mühe in der Schule gegeben haben oder die einfach, aber bei denen war es dann wirklich halt, die haben sich keine Mühe gegeben und die hatten keinen Bock. Da lag es nicht daran, dass irgendwie die nicht genug Deutsch konnten oder nicht gut genug Deutsch sprechen konnten, manche Sachen nicht verstanden haben und schwer hinterhergekommen sind, sondern wirklich, die hatten keinen Bock. Also die wollten einfach, die hatten keinen Bock auf Schule.
Aber waren das immer so, ich überspitze das jetzt sehr, ne? Fühlt euch ja. Nicht angegriffen. Waren das immer so ein bisschen Deutsche aus so finanziell guten Familien?
Ja, ich würde schon sagen, ja.
Weil das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das war komisch eigentlich, weil die hatten eigentlich alles, um so direkt stabil erfolgreich zu sein. Aber die waren immer so ein bisschen so ohne Aspiration irgendwie. So. Die hatten nicht so diesen Druck von daheim, so du musst gut in der Schule sein. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Kinder aus Migrantenfamilien öfter den Wunsch haben, hohe Bildungsziele zu erreichen, als die, die nicht aus Migrantenfamilien
kommen. Ach echt? Ja, das ist wahrscheinlich aber auch dieser Druck, der halt mit, der einfach mitkommt, wenn du weißt, du bist halt hier in diesem Land und du hast Möglichkeiten, die du jetzt in deinem eigenen Herkunftsland nicht hättest.
Aber selbst wenn du hier geboren bist, du hast ja manchmal.
Aber deine Eltern sind meist nicht hier geboren.
Auch nichts mit
ja, aber die Eltern und die Art und Weise, wie du halt aufwächst. Und ich, also in meiner Familie war Bildung immer so, das ist das A und O und das ist ganz, ganz wichtig. Und mir wurde immer vermittelt, wenn du schon irgendwie in einem Land wie Deutschland aufwachsen kannst und hier zur Schule gehen kannst, dann mach was draus.
Das haben die anderen nicht. Aber ich glaube trotzdem, wenn du Annika oder Matthias heißt und auch so aussiehst und diese Wurzeln hast, deutsche Wurzeln, dann es schwingt immer so diese so latente, wir finden dich eigentlich eh besser als Jana. Also du musst dich nicht so viel beweisen, wie ein Marcel Nadim Aboulkhaïr es machen muss.
Bestimmt, weil da ja auch unterschwelliger Rassismus jetzt keine Rolle spielt. Also wenn du einfach, du bist halt 100% deutsch und deine Lehrer wissen das, dann, weil ich glaube, viele Lehrer, in denen ist, schlummert auch Rassismus, aber die würden das zum Beispiel, oder die reden sich ein, nein, das stimmt nicht, ich bin nicht rassistisch, weißt du, wie ich meine? Und bei denen kommt das ja gar nicht in Frage.
Ich glaube, das ist sowas wie blinder Fleck. Die checken nicht, dass die Schüler unterschiedlich behandeln. Die denken, die behandeln die
ja,
vielleicht
genau,
gleich,
genau.
Aber tun sie nicht. Ich schwöre dir, ich habe das in der Schule schon gespürt. Weil ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich viel mehr anstrengen, um gute Noten zu bekommen. Nicht, weil ich dümmer war als die anderen, sondern weil die Lehrer einfach die Hürde für Marcel gute Noten so hoch gesetzt haben. Ich hatte einen Lehrer in Mathe. Klar, Bastard. ich schwöre es dir, ich musste zu Pythagoras werden, damit der mir eine 1 gegeben hat. Und andere haben nur für Anwesenheit 1+1, hatte schon gesagt.
Super. Waren die anderen aber alles deutsche
ja.
Kinder?
Ja.
Also sonst
der
niemand mit Migranten-Hintergrund?
Also latent, aber Nazi weiß ich nicht. Aber der hat mir diese Vibes gegeben. Weil der hat auch immer so, das hat irgendwie alles Sinn gemacht. Der hat die Namen absichtlich, er hat sich nichts gemerkt. Kennst du das noch mit so einer Namensliste?
Ja, klar.
Der hat jeden Namen, der irgendwie auch nur nicht Müller, Meier, was auch immer ist, hat der auseinandergenommen. Absichtlich falsch und so. Mhm. Bei Abu Raki hat der Sachen gemacht, also wirklich Flickflack, um diesen Namen falsch auszusprechen. Und du denkst dir halt nach 2 Jahren, du hast denselben Lehrer, so, wann raffst du es irgendwie?
Aber
und du hast
es
auch gesehen, der hat auch immer so, ganze Klasse meldet sich. Er nimmt aber nur diese Deutschen dran. Und natürlich, wenn du nie aufgerufen wirst, wie sollst du gute mündliche Noten bekommen, wenn er dich einfach absichtlich
nicht dran hat? Irgendwann hast du auch keinen Bock mehr. Wenn du dich immer wieder meldest und du kommst nie dran und du merkst, okay, das kommen immer dieselben Leute dran, ja. Denkst du halt auch so, okay, weißt du was, kannst mich mal.
Ja, ich glaube, das hat immer, das war so da, das war diese so, der war auch von der Bundeswehr, vielleicht, also Bundeswehr und so rechte Dings. Ist nicht, ich glaube nicht, dass das erst seit jetzt irgendwie Thema ist, sondern das gab es früher auch schon. Am Ende, du reflektierst, glaube ich, erst so nach der Schulzeit, was du alles für Scheiße erlebt hast, weil du bist ja die ganze Zeit mittendrin.
Stimmt. Und als Kind checkst du vieles auch gar nicht.
Und der gleiche Lehrer hat damals zu mir wortwörtlich, ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, gesagt, mit deinem Namen und deiner Herkunft kann ja eh nichts aus dir werden.
Oh, krass. Oh, was hat das mit dir gemacht, als du das gehört hast, also in dem Alter, hat das was hast du da gespürt?
Was war das für eine Klasse? Ich glaube 8. oder 9. Klasse.
Ja, da warst du so 14, 15,
ja,
oder?
Ja, irgendwie sowas. Und damals war ich schon so, wie meint er das? Und ich habe dann auch immer das Gefühl bekommen, er will auch dafür sorgen, dass aus mir nichts wird. Weil er gibt mir dann schlechte mündliche Noten. Der wusste haargenau, was meine Schwachstellen sind in Mathe. Ich war jetzt auch in Mathe, ich bin mal wegen Mathe durchgefallen. Fun Fact. Und der hat dann immer, wenn das dran kam, es gab doch immer diese Themenkomplexe.
Ja.
Wie Geometrie und Algebra und noch irgendwas. Ich schwöre dir, wenn dieser eine Themenkomplex, in dem ich Katastrophe war, der hat mich auseinandergenommen. Marcel, was sagst du dazu? Und du bist so dieser, kennst du das, wenn du dich als Schüler so wegduckst und wenn der Lehrer mich nicht sieht, sehe ich ihn auch nicht. Immer mich dran genommen.
Da hat er mich dann dran genommen.
Komm doch mal vor die Klasse und rechne das an der Tafel vor. Kleiner Bastard, ich druck mich doch weg, damit ich nicht an die Vor- und Nachhingehe und diese Sachen.
Der wusste das auch.
Natürlich, und das ist ja das Ding, du merkst dann auf einmal so, Lehrer haben so eine Macht über dein Schicksal. Also selbst wenn du es willst, ne, ich glaube ganz, 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 ganz viele Menschen, Schüler mit unserem Background wollen. Das hat ja die TikTokerin auch gezeigt. Ne? Sie hat ja richtig Bock, so, die will sich bilden und will irgendwie sich was aufbauen. Aber Lehrer lassen dich einfach nicht. Einfach weil sie nicht wollen. Die machen dann aus was ganz Kleinem, wirst du auf einmal zum Problem.
Mit dieser These in der Pauschalität kann ich nicht mitgehen, denn es kommt drauf an, wenn beispielsweise migrantisch gelesene Kinder, Menschen mit internationaler Familiengeschichte, die aus Akademikerfamilien kommen, können unter anderem besser abschneiden als deutschstämmige Kinder. Also der wichtigste Grund, der wichtigste Aspekt, wenn es um Bildungserfolg oder Bildungsmisserfolg geht, ist nicht der Migrationshintergrund, sondern der soziale Status. Das heißt, wie viel Geld verdienen meine Eltern? Welche Erfahrungen haben meine Eltern im deutschen Schulwesen bereits gemacht? Welche Bildungsabschlüsse haben meine Eltern erworben? Diese Punkte sind viel wichtiger als der Migrationshintergrund von SchülerInnen. Wenn wir uns über Bildungserfolg oder Bildungsmisserfolg wissenschaftlich auseinandersetzen möchten, wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann reicht nicht nur ein Aspekt Migrationshintergrund, um diese Sachen zu erklären, sondern wir müssen unterschiedliche Aspekte mit hineinnehmen in die Gesamtrechnung. Und sozialer Status der Eltern ist viel wichtiger als der Migrationshintergrund. Das heißt, wenn Ali und Fatma aus Akademikerfamilien kommen und Annika und Jens eben nicht, dann ist das nicht pauschal so, dass Annika und Jens irgendwie besser abschneiden, sondern es kommt wirklich auf die Hintergründe der SchülerInnen an.
Wir springen jetzt hier ein bisschen, aber wusstest du, dass ich angeblich so ein Problemfall war, dass die Lehrer zu meiner Mutter gekommen sind und so meinten, ey, ihr Sohn ist so schlimm, schicken Sie uns bitte den zweiten nicht auch noch auf die Schule.
Aber meinten die schlimm so im Sinne von, du baust die ganze Zeit Scheiße oder du bist halt einfach, du hast keinen Bock auf Schule und so und bist halt einfach zu schlecht?
Ich war irgendwann einfach gefrustet.
Hast du dann Scheiße gebaut?
Wenn Lehrer dich halt die ganze Zeit nerven, du bist ein kleines Kind, was, du reagierst dann wie ein kleines Kind drauf,
ja,
reagiert. Dann bist du halt frech,
wirst rebellisch,
halt laut, dann, ja, schmeißt du halt Schwamm auf den Lehrer.
Hast du schon mal einen Schwamm auf deinen Lehrer geschwommen? Oh mein Gott. Da musst du da nicht nachsitzen.
Machen. Ich habe wirklich, ich habe 15 Verweise oder so bekommen.
Ah, scheiße.
Aber irgendwann, du kriegst dann so dieses, das ist ja so eine Kettenreaktion, aber du bist ja nicht safe, das Kind, das absichtlich diese Kettenreaktion auslöst, sondern du bist halt so, du frisst so viel Kacke in dich rein, dass du dann irgendwann sagst, ach, weißt du
was. Ja, du hast keinen Bock mehr.
Wenn die Lehrer eh kein Vertrauen in mich haben, dann will ich eh nicht. Und ich erinnere mich noch, ich bin in der 6. Klasse durchgefallen und die Lehrer, ungelogen, die wollten ein Exempel an mir statuieren. Ich hab's gemerkt, so, egal wie sehr ich mich angestrengt habe, keine Chance. Und wenn die das einmal machen wollen, wenn der Lehrer dich einmal auf den Kieker hat, dann kann er dich auch komplett auseinandernehmen. Die Machtdynamik ist so
100%,
groß.
100%, ja. Und viele sind auch, glaube ich, gar nicht Lehrer, weil das denen wirklich Bock macht. Also weißt du, weil die wirklich
die
da Bock
Lehrer,
drauf haben.
Weil sie nichts anderes
Aber zum Beispiel, ich habe auch eine Bekannte, die ist auch Lehrerin. Und die hat sogar offen mal gesagt, dass sie halt, die ist sogar Lehrerin am Gymnasium und die hat halt auch sehr viele Migra-Kinder in der Klasse. Und sie hat sogar offen mal gesagt, dass sie einfach checkt, dass vor allem arabische und türkische Kinder viel weniger Bock auf Schule angeblich hätten, viel schlechter hinterherkommen, bla bla bla. Und dass sie auch selber dafür sorgen wird, dass ihre Kinder niemals so werden. Also sie ist aber selber Deutsche, aber sie wird halt dafür sorgen, dass ihre Kinder nicht so faul werden und so. Da habe ich sie auch gefragt, aber hast du nicht irgendwie, also du musst die doch irgendwie fördern und du solltest ja als Lehrerin dafür sorgen, dass die besser in der Schule werden und die irgendwie motivieren. Dann meinte so, das ist doch nicht mein Problem, dafür sollen die Eltern zu Hause sorgen, das müssen die machen. Aber viele unserer Eltern können ja nicht mal richtig Deutsch. Ich musste meiner Mutter immer mit Briefen und sowas helfen, immer. Weil die einfach die Rechtschreibung nicht drauf hat. Die versteht zwar vieles, aber sie hat die Rechtschreibung nicht drauf. Weißt du, wie ich meine? Und ich musste ihr immer mit sowas helfen. Das heißt, meine Mutter war raus, wenn es darum ging, mir bei Hausaufgaben zu helfen. Oder mir dabei zu helfen, bei dem deutschen Aufsatz zu helfen. Oder auch Mathe. Komplett raus. Wie willst du dann als Kind irgendwie das alleine hinkriegen von zu Hause? Oder wie sollen die Eltern das machen?
Ja, das zeigt ja auch schon, das hat so viele Facetten, dieses Thema systematische Benachteiligung im Schulsystem.
Safe.
Also das eine sind auf jeden Fall so Diskriminierungen aufgrund deiner Herkunft. Ne, und da gibt es auch, wir werden das auch in den Shownotes verlinken, dass es da auch genug Studien dazu gibt, die zeigen, dass Lehrkräfte und schulische Institutionen so latent dazu neigen, Schüler mit Migrationshintergrund aufgrund der Vorurteile, die sie über sie haben, weniger zuzutrauen, eine gewisse, ja, so eine Einschätzung einfach zu denen schon haben. Und die wussten zum Beispiel, bei mir ist das beste Beispiel, muslimisch, männlich, laut, automatisch Problemfall.
Mhm.
Andere Schüler, die nicht muslimisch, einfach nur männlich und laut sind, ist dann so, ja, er ist gerade in seiner rebellischen Phase und lass ihn doch ausgehen.
Er ist jugendlich.
Bei mir direkt Verweis, lass mal die Eltern das klären. Und das siehst du ja dann immer wieder, das ist ja kein sozusagen singuläres Phänomen, sondern die Studien zeigen das ja schon.
Ich glaube, dass das zum Teil richtig ist und das möchte ich anhand einer Anekdote beispielsweise euch deutlich machen. Ich bin Juror beim muslimischen Bildungswerk Avicenna. Wir vergeben Stipendien sowohl an Studentinnen als auch an Promotionskandidatinnen, also Menschen, die ihre Doktorarbeit schreiben wollen, Menschen, die auch einfach ganz normal studieren wollen. Und wen wir tatsächlich vermissen, sind junge männliche Bewerber. Das ist der Eindruck, den ich nicht nur seit einem Jahr habe, sondern seit einigen Jahren habe. Also das Problem ist, dass wir in unserer Gesellschaft unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Diskriminierungsmustern tatsächlich fokussieren. Schwarze Männer beispielsweise gelten als hypermaskulin, also während beispielsweise schwarze Babys noch total süß, als süß wahrgenommen werden, separiert sich das dann je nach Geschlecht, also schwarze Frauen werden exotisiert, werden als beispielsweise Sexualobjekte konstruiert und schwarze Männer werden hypersexualisiert, während beispielsweise Männer of Color, die zum Beispiel als muslimisch wahrgenommen werden, als gefährlich betrachtet werden, Menschen of Color, Frauen of Color, die beispielsweise Kopftuch tragen, werden als Opfer ihrer Religion betrachtet. Also wir müssen, wenn es um das Thema Rassismus geht, müssen wir Geschlecht auch hinzunehmen und auch wie Menschen gelesen werden, müssen wir in Betracht ziehen für unsere Analysen, denn kopftuchtragende Frauen werden ganz anders gelesen als beispielsweise Frauen, die schwarz sind und kein Kopftuch tragen. Und natürlich gibt es auch schwarze Frauen, die Kopftuch tragen. Da gibt es unterschiedliche Muster, wie Menschen in unserer Gesellschaft tatsächlich diskriminiert werden.
Das zeigt ja auch, wie groß das Problem ist, wenn du wissenschaftlich belegen kannst, ey, das ist nicht Marcel, weil er ab und zu mal frech ist. Ich war auch frech. Aber das ist nicht, weil Marcel frech ist, sondern es ist, weil es ein systematisches Problem gibt. Ich habe noch eine geile Story zu dem, passend zu dem Thema. Wir hatten damals, 7., 8. Klasse, hatten wir immer einen Spot auf dem Pausenhof, wo wir immer gechillt haben. Immer, jahrelang, immer dieser Spot. Und zwar so eine Gruppe, irgendwie 6, 7, 8 Leute. Und eines Tages hat sich die Dame, hatten so einen Kiosk bei der Schule, hat sich entschieden, genau da zu parken. Mhm. So, und wir dachten uns, frech, unser Spot. Dann haben, wir waren 8 Leute, 4, 5 davon haben so Pringles, Chips vorne in den Kühlergrill so reingelegt. Mhm. Prank-mäßig, nichts Schlimmes.
Ja.
So Prank. Okay, Pause ist vorbei, wir gehen zurück ins Klassenzimmer, Unterricht, was auch immer. Auf einmal kommt so, kennst du noch dieses, wenn so eine Durchsage kommt, so ding, dong, ding, dong.
Marcel Aburak hier und...
Der andere, noch so ein Kanake.
Marcel Aburak hier und so ein anderer Kanake, bitte ins Direktorat kommen.
Und die haben nur euch gerufen.
Nur 2 und wir waren zu 8.
Und die anderen waren aber keine Kennex.
Nein. Und ich denke mir schon so, hä? Hol doch alle, warum müssen wir jetzt kommen? Und ich wünschte, ich könnte jetzt aufstehen, euch das zeigen, denn das war kompletter Film. Damals schon, ich wusste, irgendwas stimmt jetzt nicht. Weil Direktorat rufen ist nicht irgendwie Vertrag oder Vertrag Verweis bekommen, sondern ins Direktorat kommen. Und wir kommen, ich bin ungelogen, 2 Typen, ich, der andere war Mongole. Wir kommen in dieses Direktorat rein, dann stehen da 14 so richtige Washs. Stehen da so 14, so wasch, stehen dann schon so da, schauen uns so an. Ich denke mir, was geht jetzt ab? Werden wir jetzt so zusammengeschlagen oder was? Stehen 14 so wasch da, dann sagt der Direktor so: So, ihr beiden, jetzt haben wir die Polizei hier. Ich denke mir so: Was ist jetzt los? Was haben wir gemacht? Wir waren auch frech, aber wir haben jetzt nichts irgendwie gemacht, dass da 14 Polizisten stehen müssen. Die Polizisten auch, kein Spaß, 7-7. Er kriegt, also der Kollege von mir kriegt 7, ich habe 7. Die wollen mit euch reden. Und ungelogen, dann standen da 7 Polizisten, solche Viecher vor mir. Ich war natürlich auch noch klein, deswegen wirkten die vielleicht größer, aber solche richtigen Oschis stehen da so vor mir rum. Ein Chefpolizist macht so einen Schritt nach vorne. So, Taschen ausleeren, kleiner Mann. Ich denke mir so, wer bist du, ey? Redest du mit mir? Der so die Taschen aus und du weißt noch damals so Kabelkopfhörer, irgendwie so diese kleinen Taschen, iPod Shuffle, den habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, keine Sorge. iPod Shuffle und er guckt mich so an, wo ist dein Schlüssel? Ich so, wie, wo ist mein Schlüssel? In meinem Rucksack. Ja, wir wissen, dass du das Auto zerkratzt hast. Ich so, was redest du? Was für Auto zerkratzt? Du und der andere, ihr habt das Auto zerkratzt. Gib's einfach zu. Und ich so, was, hä? Fuck? Wir hätten, also, ich war nicht mal bei dem Pringles-Teil dabei, aber okay, bei dem Pringles-Teil lasse ich mir noch irgendwie, warst mitgehangen, mitgefangen, aber Auto zerkratzt. Ich sag, nee, hab ich nicht gemacht, war ich nicht, wirklich nicht. Schwöre, ich war das nicht. Mein Kollege auch, er war es auch nicht, weil ich wusste auch, wir waren zu zweit, wir waren Buddies, er war es auch nicht. Und die Polizisten, die schreien auf euch, auf uns ein, ne? Ihr wart da, es gibt das zu. Der Direktor steht direkt daneben, wie so ein kleiner Randall von Disneys große Pause, guckt so die ganze Zeit.
Wurde überhaupt ein Auto zerkratzt?
Nein, also es gab einen Kratzer an dem Auto, aber Okay. Wir haben es zumindest nicht zerkratzt.
Okay.
So. Long story short, der Direktor sagt, verschärfter Verweis kriegt ihr. Und ich sag, für was? Was für verschärfter Verweis? Damals hieß es ja auch so Schulakte und ich dachte, jetzt verschärfter Verweis, mein Leben ist vorbei. Ich gehe nach Hause, Tag ist vorbei und dann gehst du ja auch so zurück ins Klassenzimmer. Alle Klassenkameraden gucken einen an, als ob du irgendwie Schwerverbrecher bist. Ich habe geheult wie, was weiß ich, ich habe Angst bekommen. Wir gehen nach Hause und die haben natürlich auch zu Hause angerufen. Dann dachte ich mir so, okay, ich habe Angst vor Polizei, aber ich habe mehr Angst vor meinem Vater. Ich komme rein, mein Vater rein, voilà, Polizei hat angerufen. Ich so, ich war's doch, ich habe gar nichts gemacht, ich schwöre. Wallah, Mama, ich habe nichts gemacht, wallah, ich war's nicht, wallah, ich war's nicht, ich habe gar nichts gemacht. Mein Vater guckt sich das so an. Jetzt mal so, Benio Benak, hast du es gemacht, hast du nicht gemacht? Ich sage nein. Er ruft den Vater von dem anderen Kollegen an, war es er? Er sagt auch nein. Mein Vater. Die Kioskbesitzerin, wir machen sie kaputt. Sie hat unsere Söhne angegriffen. Die Schule hat unsere Söhne angegriffen. Wir machen sie kaputt. Vater direkt Kriegsphase gewesen. Dann hatte mein Vater Beef mit der Schule, weil die auch nicht uns irgendwie geglaubt haben, als wir gesagt haben, wir waren es nicht. Und er hatte dann Beef mit dieser Kioskbesitzerin, weil die uns auch diffamiert hat. Aber da habe ich gemerkt,
crazy,
anstatt dass sie sagt, auch dass die Lehrer sagen oder die Direktoren, ihr wart zu 8, da sind 6 Deutsche mit dabei gewesen, lass mal die 2 Kanaken da mit reinziehen und versuchen, das denen irgendwie in die Schule zu schieben. Und dann Jahre später, nach der Schule, habe ich einen von den 6 Deutschen wieder getroffen. Der hieß tatsächlich Peter. No joke, er hieß wirklich Peter. Und dann meinte ich so, ey Peter, jetzt mal so, ist echt ja Jahre her. Was ist damals abgelaufen? Weil keiner von euch hat doch irgendwie gesagt, wir waren auch beteiligt. Und er meinte, ja, ich habe das gemacht.
Oha.
Er hat beim Zurückgehen vom sozusagen, als die Pause vorbei war, einfach seinen Schlüssel einmal so schön.
Aber habt ihr damals in dem Alter schon realisiert, was da passiert ist? Also dass zum Beispiel die Deutschen gar nicht, also habt ihr das da mal angesprochen dann, als die Polizisten da waren? So von wegen, ey, wir waren doch zu 8 und ihr holt nur uns beide, warum?
Klar hab ich gesagt, wir waren zu 8 und frag mal die anderen 6, so vielleicht ist da was mit dabei, keine Ahnung. Aber du realisierst damals in dem Alter nicht, dass es damit zu tun hat.
Ja, ja.
Weil ich war damals zumindest noch nicht in dem Film zu kapieren, du bist ja Marcel Nadim Aburkaya, du bist Moslem, deine Eltern sind, dein Vater ist Palästinenser, der andere ist Mongole, so, das habe ich nicht gerafft in dem
ja,
Moment.
Ja, das stimmt.
Ich wusste einfach nur, okay, warum jetzt wir beide? Und damals habe ich das halt, du connectest dann ganz viele Dots so, okay, ja, du bist halt auch so ein lauter Schüler und du bist frech und so. Aber ich habe nicht so gecheckt gehabt, dass das eigentlich mit den Wurzeln sozusagen oder deiner Religion oder was auch immer zu tun hat. Da habe ich aber schon gemerkt, es gibt einfach Levels. Es gibt Levels zwischen den Deutschen und den Nichtdeutschen.
Ich wurde auch mal zum Rektor gerufen, weil man dachte, ich habe eine Messergang gegründet und wollte auch
Pause. Eine was hast du gegründet?
Eine Messergang. Also einfach eine Gang, die immer so auf dem Schulhof. Und das Komische daran ist, das habe ich damals auch nicht gecheckt, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, wir waren halt, also mein Freundeskreis in der Schule, meine engsten Freunde, wir waren insgesamt zu 5, ne? Mhm. Und ich war die einzige Türkin. Und es waren eigentlich, es waren 2 Almans, eine Türkin und eine Russin und dann noch eine, Ukrainer und halb Deutscher. Und die haben, irgendjemand hat zum Rektor gesagt, ich wäre die Anführerin dieser Messergang. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass ich halt Türkin bin und die einzige Türkin in diesem Umkreis gewesen bin, aber so, ich wurde alleine zum Rektor gerufen, der Rest wurde nicht gerufen.
Eine Messergang?
Ja, eine Messergang. Also, dass ich halt an die Schule mit einem Messer komme und meine Leute auch und wir halt auf diese eine Person losgehen wollen, irgendwie auf dem Schulhof.
Und dann?
Ich habe gesagt, das stimmt nicht, das ist Bullshit. Ich habe noch nie ein Messer mit mir rumgeführt, was ist denn das für ein komisches Gerücht? Also ich habe das dem halt einfach erklärt und ich glaube, weil ich halt ein Mädchen bin und weil ich auch eigentlich nie irgendwie negativ aufgefallen bin, hat er mir dann auch geglaubt, aber ich fand die ganze Geschichte schon so weird, dass ich da einberufen worden bin und dann werde ich da gefragt, ja, hast du wirklich eine Messergang gegründet und bist du die Anführerin? Also so komisch einfach und ich frage mich bis heute, ob das daran lag, dass ich halt, ja, dass ich Türkin bin und der Rest halt nicht oder ob das einfach nichts damit zu tun hatte. Aber in dem Alter habe ich das auch nicht realisiert, weißt du, sowas zu fragen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen.
Ich glaube, in dem Alter ist auch einfach...
Du willst es irgendwie auch nicht wahrhaben. Du willst ja irgendwie auch immer dazugehören. Du willst ja ein Teil irgendwie vom Rest sein. Und deswegen, du willst, selbst wenn du es manchmal spürst, redest du dir ein, nee, das ist nicht. Ich bin nicht anders. Ich werde nicht anders behandelt, weil du, glaube ich, halt tief im Inneren dir das so sehr wünscht, nicht anders behandelt zu werden.
Also zu These 1 sagst du, ja.
Ja, schon, doch. Doch,
macht
safe.
Macht schon Sinn. Ja. Annika und Tim haben es einfach sehr viel leichter, besser abzuschneiden, weil sie diese ganzen anderen Bullshit einfach nicht haben.
Ja, die haben einfach diese Stigmatisierung nicht. Einfach schon aufgrund ihres Backgrounds und dass sie halt den Namen, jetzt keinen ausländischen Namen haben. Wobei ich aber auch finde, dass Ausländer immer unterschiedlich wahrgenommen werden. Ja, da passt ja auch unsere zweite These und zwar Arbeiterkinder, vor allem migrantische Kinder, brauchen in der Schule mehr als nur stumpfe Wissensvermittlung. Ja. Wie siehst du das?
Check. 100%. Weil das, was sich ja sozusagen bei Annika und Tim schon so ein bisschen zeigt, ist, wenn deine Eltern die Sprache gut können. Also erstmal zeigt sich, okay, Gleiches zu Gleichem. Wenn deutsche Lehrer Alman-Lehrer sind und die haben Alman-Schüler, ist das so ein bisschen so eine gewisse Nähe zueinander, weswegen sie auch anders behandeln, gefühlt. Ne? Das ist die gefühlte Wahrheit. Und wenn die aber natürlich auch noch Eltern haben, die die Sprache gut können, die selber auf dem Gymnasium waren, die vielleicht sogar Akademiker sind, können die ihren Kindern auch ganz andere Wissensvermittlung mitgeben. Die können sich bei den Hausaufgaben hinsetzen, mit denen alles durchgehen, üben, Schulaufgaben machen, was auch immer. Du hast ja gerade selber auch schon gesagt, bei deiner Mutter, die konnte sich nicht mit dir hinsetzen, aus den verschiedensten Gründen, ne, warum sie das nicht mit dir machen kann. Sie kann die Sprache nicht. Sie hat vielleicht einfach gar keine Zeit für dich.
Sie kann die Sprache, aber sie kann sie nicht so gut.
Genau, also, genau. So Schul, so Schul, ja.
Und meine beste Freundin aus der Schule war ja zum Beispiel Russin und die kommt halt aus, also ihre, beide ihre Eltern sind auch Akademiker. Und die konnten ihr immer helfen. Also ihr Vater zum Beispiel, das war mal so lustig, weil als ich irgendwie so 10 war, habe ich irgendwie noch mit Barbies gespielt und ihr Vater hat dann mal zu meiner Mutter gesagt, ja, als sie 10 war, habe ich mit ihr Matheaufgaben gelöst. Also ich habe sie schon darauf vorbereitet, dass sie in Mathe zum Beispiel und in Naturwissenschaften immer gut ist, weil das ist halt so der Zweig, der ja später mal echt gute Berufe und sowas, wo du gute Berufe ausüben kannst. Und meine Mutter hätte das nie machen können. Die musste mir dann halt irgendwie Nachhilfelehrer holen für Mathe, was sich auch nicht alle leisten können. Weißt du, da, das ist ja nicht nur, dass unsere Eltern vielleicht nicht dieselbe Bildung haben und uns helfen können, sondern auch, was das Finanzielle angeht. Zum Beispiel gibt es ja auch voll viele Kinder, die sich keine Laptops leisten können.
Das hat man auch vor allem während, das haben wahrscheinlich viele von euch, weil ihr auch genau in dem Alter seid, noch mitbekommen, egal ob Schule oder an der Uni dann, wenn es dann hieß Homeoffice oder Homeschooling, also du musst von zu Hause aus alles lernen, jeder braucht ein iPad, jeder braucht einen Laptop, um überhaupt teilnehmen zu können. Nicht jeder hat ein iPad oder ein Laptop, um an den Sachen teilnehmen zu können. Dann bist du automatisch einfach raus, weil du vielleicht in der Familie nur einen Laptop hast.
Das finde ich ja auch so krass.
Du bist aber zu fünft. 5 Schüler oder Kinder.
Oder du hast keinen Laptop.
Oder du hast gar keinen Laptop.
Oder, und deine Eltern können sich das auch nicht leisten. Und ich finde das so krass, dass die Schule dann auch die Familie nicht unterstützt und da dann zum Beispiel auch nicht sagt, okay, wir geben euch einen Laptop, so ausleihmäßig.
Gab es ja auch, aber das ist ja erstmal immer so, immer erstmal einfordern müssen. Weißt du, immer so dieses Hinterherlaufen, damit ich dasselbe genießen darf, was alle anderen auch genießen dürfen. Mm. Und das ist ja so dieses Arbeiterkinder, das zeigt auch sozusagen, dieses systematische Benachteiligung in der Schule ist nicht nur dieser Rassismus, den man erleben kann, sondern es ist auch oft dieser Klassismus, den du erleben kannst. Safe. Wie du ja gerade sagst, es gibt natürlich diese russische Familie, die 2 Akademikereltern hat, die super viel Zeit und Verständnis für dieses ganze Wissensthema haben, das sie ihren Kindern dann vermitteln können. Und es gibt ja auch so Elite-Kanaken in Deutschland, die dann so Eltern haben, die hier halt seit so und so lange sind, die halt mit einem gewissen Bildungsgrad hergekommen sind. Natürlich können die das. Iraner sind oft so ein Fall zum Beispiel. Wenn die Eltern dann so Dr. Magdora ist, so,
ja.
Ist ja cool für die. Aber das verwischt das Ganze auch so ein bisschen und es zeigt, es ist halt nicht nur dieser Rassismus und es ist auch dieser Klassismus und deswegen ist diese zweite These auch, es geht um mehr als stumpfe Wissensvermittlung, weil es gibt einfach gewisse andere Startblöcke, an denen du anfängst und ich glaube, da braucht es halt mehr als nur stumpfe Wissensvermittlung und umso mehr, wenn du nicht aus einem Akademikerhaushalt, sondern einem Arbeiterhaushalt kommst, brauchst du halt auch mehr, weil die Eltern haben faktisch gar nicht so viel Zeit, um sich überhaupt mit deinen Themen auseinanderzusetzen.
Und dann stell dir mal vor, Eltern sind auch noch alleinerziehend, was bei vielen, gerade Kenneck-Families, auch der Fall ist, so, weil irgendwie der Vater vielleicht nicht da ist oder vielleicht auch die Mutter nicht da ist, öfter der Vater, glaube ich, aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Und die Mutter muss dann zum Beispiel arbeiten gehen, so wie es bei mir auch der Fall war und die hat auch die Zeit nicht. Also selbst wenn meine Mutter irgendwie dieselbe Bildung gehabt hätte, sie hätte die Zeit nicht gehabt, sich die ganze Zeit mit mir auseinanderzusetzen und mit meiner Schule.
Das, die Frage ist dann eher so, was würde man sich dann eigentlich wünschen, wenn es nicht nur stumpfe Wissensvermittlung ist, wie wäre es bei dir besser gewesen?
Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass vor allem so diese Sprachvermittlung und dass du wirklich so, bei mir war das jetzt kein so großes Problem, weil ich eigentlich schon immer auch deutsche Freunde hatte, also ich bin nie so nur unter Migra-Kindern geblieben, das heißt, ich habe da echt viel Deutsch gesprochen und das auch direkt gelernt und sowas und ich bin auch sehr sprachbegabt, also das war immer so meine Stärke, aber Naturwissenschaften kann ich dafür gar nicht, aber für viele Kids wäre das, glaube ich, sehr wichtig, dass du wirklich schon irgendwie so in der Kita und sowas anfängst oder im Kindergarten, dass wirklich daran gearbeitet wird, dass die Deutsch richtig lernen.
Ja.
Weil das ist so ein wichtiger Punkt, wenn du von einem Kind verlangst, dass es in der Schule mitkommt, gerade was jetzt nicht die Sprachen in der Schule angeht, sondern so die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer. Weißt du, wie ich meine, so Mathematik, Physik, Chemie, du brauchst da gutes Deutsch, um da alles verstehen zu können. Und das muss halt schon sehr, sehr früh ansetzen und sehr früh passieren. Und dass man da auch wirklich fördert und guckt, okay, wer braucht das und dem bieten wir das auch.
Ja, das ist ja auch ein Appell an uns selber, weil es gibt ja auch ganz viele Kenneck-Familien, die ihre Kinder eben nicht in diese frühkindlichen Bildungseinrichtungen schicken. Die sagen dann, Kindergarten, Kita, mein Kind braucht das nicht. Das
aber dann sagen die dann wirklich, meinem Kind braucht das nicht oder liegt es am Finanziellen, dass sie einfach die finanziellen Mittel nicht dafür haben?
Diverses. Entweder es gibt keine Zugänge, es gibt keine Betreuungsplätze. Es ist ja, das ist ja wirklich ein Mangel, ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber es ist ja wirklich ein Mangel, das ist sozusagen ein Mangel an Kitas gibt, Kindertagesplätze in Städten und dieses ganze Dings. Und diejenigen, die natürlich am meisten davon betroffen sind, sind die Familien, die halt sich nicht den privaten Kindergarten leisten können, die nicht weite Wege fahren können, um ihre Kinder dahin und dahin zu bringen. Und dann sagen die halt eher, ja, Tamam, ich bleib halt lieber zu Hause mit meinem Kind. Und das ist ja auch schön. Aber tatsächlich ist es so, dass das, was die Kinder in diesen frühkindlichen Bildungseinrichtungen, wie auch immer man das nennen möchte, lernen, sind gerade so sprachliche und soziale Fähigkeiten, die ihnen dann auch wiederum in der Schule, wie du gerade ja selber gesagt hast, super helfen würden.
Aber glaubst du, es gibt doch irgendwas anderes Wichtiges, was man machen könnte, außer jetzt so Sprachförderung?
1000%.
Was denn?
Verständnis. Das klingt jetzt ein bisschen tot, weil das ist, du hast jetzt kommt was Krasses, aber...
Ich dachte jetzt echt, jetzt kommt was Krasses.
Nein, es gibt für mich so ein gewisses fehlendes Verständnis für Arbeiterkinder in Schulen. Weil, so wie du gesagt hast, so wie Lehrer sich selber verstehen sollten, ne, glaube ich, braucht es ein anderes Verständnis von, das sollte ein Lehrer an Schulen tatsächlich vermitteln oder sein oder fühlen. Weil als Lehrer in meinen Augen, du bist nicht nur der Otto, der vorne steht und irgendwas vorliest. Viele Lehrer sind so. Aber als Lehrer solltest du auch ein gewisses Feingefühl für diese Kinder haben, die gerade aus einer migrantischen Familie sind, aus einer Arbeiterfamilie, aus einer armen Familie, aus einer Whatever-Familie, dass du dann auch natürlich auf dieses Kind eingehen kannst. Weil das Kind hat ganz andere Probleme, als sich jetzt zu merken, was ist jetzt 27, die Wurzel von 27. Und deswegen musst du das ja irgendwie fühlen, damit du dem Kind auch die bestmögliche Bildung überhaupt mitgeben kannst. Und das ist schon ein gewisser Vorwurf auch an Lehrer. Macht keiner.
Ja,
also in meiner Erfahrung nach hat keiner meiner Lehrer jemals mich gefragt, was geht denn eigentlich bei dir zu Hause ab, warum deine Noten auf einmal so schlecht sind.
Eine Freundin von mir, die ist Lehrerin geworden und die hat einfach offen gesagt, ich habe das nur gemacht, weil ich halt Beamtin werden möchte.
Einer, mit dem ich aufgewachsen bin, der ist auch Lehrer geworden und ich dachte mir so, Lehrer, du? Warum? Ja, wir haben viel Ferien.
Ja, das war auch einer ihrer Gründe.
Und ungelungen, ich bin sauer geworden in dem Moment, weil ich zu ihm meinte, wir reden so viel darüber, wie was für uncoole Lehrer wir hatten. Und du sagst mir jetzt, du willst Lehrer werden, weil es viel Ferien gibt. Das heißt, du wirst genauso ein Hund wie die. Ja, natürlich, aber das ist doch kein Grund, Lehrer zu werden.
Doch, für viele schon. Weil die denken halt irgendwo auch an sich selber.
Das ist peinlich, das ist wirklich peinlich.
Ja, natürlich ist es peinlich, aber das wird halt sauschwierig bei den Lehrern, so bei jedem Einzelnen anzusehen. Weil Verständnis, ich gebe dir absolut recht, wir brauchen das. Wir brauchen viel mehr Verständnis und viel mehr auch... viele sind auch einfach nicht feinfühlig genug, also Lehrer, weißt du, die scheißen da komplett drauf. Aber ich glaube, das ist so schwer umzusetzen, weil wie gesagt, guck mal, wir kennen beide Leute, die Lehrer aus den falschen Gründen geworden sind. Mhm. Und ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie viele noch da draußen. Weißt du, wie ich meine?
Hören wir doch mal rein, was Karim dazu zu sagen hat.
Neben der Wissensvermittlung brauchen Kinder in der Schule Personen, die sie ernst nehmen. Sie brauchen Vertrauenspersonen. Begleitung von Personen ist manchmal wichtiger als die Bildungsaufgabe von Lehrkräften. Natürlich sollten Lehrkräfte auch in der Lage sein, die Kinder mit mehr Wissen auszustatten und den Kindern etwas beizubringen. Aber Lehrkräfte sollten auch Vertrauenspersonen sein, sollten Rollenvorbilder sein, sollten sich auch Zeit nehmen können. Das Problem ist allerdings, dass das deutsche Schulwesen leider nicht darauf angelegt ist, dass man Zeit hat, denn ich war selber einige Jahre Lehrer, ich habe im Deutschunterricht beispielsweise, musste ich alle 6 Wochen eine Klassenarbeit schreiben. Das heißt, wir hatten nicht so viel Zeit, um über aktuelle Themen zu sprechen beispielsweise. Das heißt, der Lehrerinnenberuf ist ein hochgradig fordernder Beruf. Das sind hochgradig engagierte Menschen, die diesen Beruf ergreifen, aber das System hat halt eben keine Zeit oder gibt den Lehrkräften keine Zeit mit, um über Probleme der Schülerinnen zu sprechen.
Ganz kurz nochmal, diese Story mit dieser Polizei und den Lehrern und allem Möglichen, das passt gut zu unserer These. Lehrer möchten sich nicht mit den Problemkindern, für die Leute, die Podcast hören, ich habe gerade hier große Anführungszeichen, Gänsefüßchen gemacht, aufhalten und sie lieber schnell loswerden. Und ich wirklich, wenn ich mir meine Schulzeit angucke, es war einfach so. Meine Schule wollte mich loswerden. Einmal diese Polizeigeschichte, die wollte mich direkt in Haft passen. So. Und als ich schlecht in der 6. Klasse war, wollten mir nicht helfen, meine Lehrer, um gute Noten zu bekommen. Sondern das fühlte sich an, als okay, wir machen jetzt einfach weiter damit, dass du durchfällst, dass wir dich losgeworden sind. Und so haben die auch zu meinen Eltern geredet. Die meinten so, ja, ihr Sohn ist einfach dumm.
Ja.
Der muss einfach ein Jahr wiederholen. Und meine Mutter meinte immer so, nein, wenn wir zu Hause sind, und es gibt ja noch so ein gewisses Level, was so Eltern, die nicht Akademiker sind, mit in der Schule mitmachen können. Sechste Klasse konnte meine Mutter noch easy mir so helfen. Die meinte so, zu Hause macht er alle Sachen richtig. Probeaufgaben, alte Schulaufgaben, alles. Immer gut. Warum in der Schule dann auf einmal kackt er rein?
Auch diese These teile ich nicht, denn die meisten Lehrkräfte, die ich kennengelernt habe, die allermeisten Lehrkräfte, die ich ausbilde, haben einen anderen Berufsethos. Also sie ergreifen diesen Beruf nicht, um irgendwie ein laues Leben zu haben, sondern sie lieben ihre Fächer und sie lieben junge Menschen und sie lieben Wissensvermittlung. Dass es natürlich Lehrkräfte gibt, die aufgrund der Vielzahl an Aufgaben überfordert sind, das will ich gar nicht abstreiten. Ich glaube aber, dass das System Schuld trägt und nicht die Individuen als Lehrkräfte. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn wir unterschiedliche Schulformen haben, also wenn wir Gymnasium haben, Realschule haben, Hauptschule haben, Förderschule haben, dann ist es so, dass viele Kinder, wenn sie denn nicht gut genug sind, tatsächlich abgeschult werden. Also sie kommen dann von einem Gymnasium auf die Realschule, von der Realschule auf die Hauptschule. Wenn wir aber wie in anderen Ländern nur ein Schulsystem hätten, also eine Gesamtschule beispielsweise, dann müssten Lehrkräfte mit dem Klientel klarkommen, weil es gibt keine Abschulung. Es gibt sozusagen, Inklusion findet in dieser Regelschule statt. Und das würde ich mir auch wünschen von dem deutschen Schulwesen. Aber wer ist dagegen? Das sind häufig Eltern, deren Kinder auf dem Gymnasium geschult werden, die sind dagegen. Längeres gemeinsames Lernen, eine Schulform für alle. Gewerkschaften spielen auch sicherlich eine Rolle. Aus den Studien jedenfalls können wir sagen, leistungsstarke Schülerinnen werden nicht leistungsschwächer, wenn es nur eine Schulform gibt.
Und die Lehrer so, nee, in der Schule Katastrophe.
Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass die meisten bei mir in der Schule oder zumindest in meiner Stufe, die sitzen geblieben sind oder so, oder die dann doch auf die Realschule runter mussten, immer Leute mit Migra-Hintergrund waren. Also, und ich glaube, viele werden einfach auch Lehrer aus den falschen Gründen.
Wenn man sich das ja mal so gesamtheitlich irgendwie angucken möchte, Rassismus, Klassismus, deine Eltern, die Wurzeln, die du hast, also diese ganzen Themenkomplexe, die man in dem Moment nie so richtig rafft, warum es gerade so schwierig ist. Mit so ein bisschen rauszoomen siehst du es dann auf einmal. Es gibt mir auf der einen Seite so eine gewisse Grundzufriedenheit mit uns, die es geschafft haben.
Mhm.
Weil man sich so denkt, krass, was für Hürden wir eigentlich hatten die ganze Zeit. Wir es nicht in dem Moment wussten, aber wir haben es ja irgendwie trotzdem überwunden. Und ich finde, so eine gewisse, man hat so eine gewisse Souveränität dadurch auch. Weil du hast schon so viel Scheiße durchgemacht, bis du dann 18 bist oder wie auch immer du alt bist bei deinem Abschluss, dass du dir schon so auf die Schulter klopfen kannst und sagen so, ey, ich habe ein Abi oder ich habe einen Realschulabschluss oder whatever.
Oder ein Studium. Das bereitet dich auch ganz anders auf die Arbeitswelt dann auch vor, finde ich.
Und ich habe immer, und das, man entwickelt ja so einen gewissen Hunger. Wenn du immer gegen den Strom schwimmen musst, baust du dir natürlich auch eine ganz andere Muskulatur und so Resistance auf, als wenn du dich einfach nur vom Strom mitreißen lässt. Wenn du dir diese Allmanns anguckst in der Schule, die aus diesen ganzen reichen Haushalten kamen, in München hatte ich das ja ganz viel.
Ja, in München.
Aus denen ist allen vielleicht nicht unbedingt nichts geworden, aber ich hatte immer das Gefühl, die sind für mich eigentlich Versager. Weil die diesen Hunger nicht so richtig haben. Die haben nicht so diesen Hustler-Mentalität.
Ja, weil die halt alles so in die Wiege gelegt bekommen haben. Ja, das war schön.
Aber wir wollen auch nicht unbedingt alle Lehrer hier verhunzen. Ich will jetzt mal nur zu meinen Lehrern, die mich vielleicht hier noch sehen, wenn ihr mal so kommentiert doch einfach. ich werde denen jetzt so digitalmäßig die Hand ausstrecken. Ich kann gar nichts kriegen. Geh mal weg. Ich will dir nicht die Hand ausstrecken. Sagen wir mal, du wirst jetzt Mutter, wenn du das werden wollen würdest.
Mhm.
Dein Kind ist alt genug. Würdest du es ins deutsche Bildungssystem packen?
Auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall ins deutsche Bildungssystem packen, weil ich finde, das deutsche Bildungssystem ist trotzdem, gerade wenn du es jetzt mit dem Bildungssystem in der Türkei vergleichst, wo ja meine Eltern herkommen, um Längen besser. Du hast viel mehr Möglichkeiten, aber ich würde mein Kind auch dementsprechend vorbereiten. Aber ich habe auch die Mittel, was gut ist. Ich kann, ich könnte meinem Kind in vielem Nachhilfe geben. Ich könnte meinem Kind, gerade was Sprachen angeht, helfen. Und wenn nicht, hätte ich auch die finanziellen Mittel, Nachhilfe zu besorgen für mein Kind. Ich wünschte, das könnte jeder, weil das ist ja wichtig. Und damit dein Kind auch wirklich Erfolg hat, müsste das für jeden gegeben sein. Und nicht nur für Leute, die halt selber es geschafft haben, diesen Weg zu gehen?
Ja, das Wichtigste für SchülerInnen ist, bleibt nicht alleine. Bleibt nicht mit euren Gefühlen alleine, sondern vertraut euch Menschen an, Eltern an oder geht zu einem Lehrer, der total nett ist oder zu einer Lehrerin, die total nett ist. Geht zu der SchülerInnenvertretung an eurer Schule, wendet euch an Klassenkameradinnen. Es gibt LandesschülerInnenvertretungen. Eltern können sich an Elternnetzwerke wenden. SchülerInnen können sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. Da reicht eine Mail. In vielen Bundesländern gibt es Beschwerdestellen, die aufgebaut werden. Da sollten Sie sich hinwenden. Das Wichtigste ist, nicht ignorieren, nicht denken, ich bin selber schuld, sondern sich Verbündete suchen. Und was ich jeder Person raten würde, die von unterschiedlichen Ungleichheitsstrukturen betroffen ist, Empowerment-Workshops. Es gibt ganz tolle Vereine, die Empowerment-Workshops für Jugendliche anbieten. Phoenix e.V. aus Duisburg beispielsweise macht das. Also niemand kann uns davor schützen, Rassismuserfahrungen zu machen, aber wir können Strategien lernen, wie wir unsere körperliche und psychische Unversehrtheit beibehalten. Also das Wichtigste ist, Rassismus führt ja dazu, uns einzureden, dass wir aufgrund unserer Herkunft, unserer Religion, unseres Aussehens nicht imstande wären, gute Lehrkräfte, Busfahrer oder Chirurgen zu sein. Und Empowerment-Workshops helfen euch dabei, Strategien zu entwickeln, euch nicht eben mit diesen blödsinnigen Sichtweisen auf Menschen of Color, auf schwarze Menschen tatsächlich weiter zu belasten. Denn Rassismus bringt uns allen etwas bei. Die einen lernen, ich bin mehr wert als andere Personen, und die anderen lernen, ich bin weniger wert als andere Personen. Und dieses Lernen kann man auch fair lernen. Also wenn 100-mal gesagt wird, so wie du aussiehst, kannst du kein guter Lehrer sein, dann glaube ich das irgendwann. Und wenn ihr an Empowerment-Workshops teilnehmt, dann glaube ich, habt ihr gute Werkzeuge an die Hand, um eben beispielsweise Menschen auch zu sagen, das ist der größte Quatsch, was sie sagen, und ich schaffe es trotzdem. Also eine innere Haltung aufzubauen, eine innere Stärke aufzubauen, um trotzdem seinen Weg zu gehen.
In diesem Sinne, wenn ihr auch solche Erfahrungen an der Schule gemacht habt und die mit uns teilen wollt, dann gerne in die Kommentare. Hier unten habt ihr genug Platz. Schreibt euch aus. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch die Folge gefallen hat. 5 Sterne auf Spotify, wenn ihr den Podcast auf Spotify hört oder bei anderen Plattformen. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch nächste Woche wieder den Most Relatable Podcast in ganz Deutschland bekommen könnt. Bis dahin.
Ciao.
Was würde Baba sagen, ist ein Podcast vom Funk und dem RBB. Redaktion und Moderation Marcel Borakia, Co-Moderation.
Und Anni.
Redaktion Franziska Wachholz. Das Ganze wird produziert von Kanak Film. Abgenommen wird das Ganze vom RBB. Redakteure sind Polo Türk und Klaus Schwartau.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns 5. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Wobei, eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.